US-Präsident Donald Trump hat die vereinbarte Stationierung von Tomahawk-Raketen in Deutschland abgesagt und damit eine Debatte ausgelöst, die längst überfällig war. Wie verteidigungsfähig ist Deutschland wirklich? Nicht auf dem Papier, nicht im Koalitionsvertrag, sondern operativ, logistisch, gesellschaftlich. Ich habe heute zwei Gäste, die das aus unterschiedlichen Blickwinkeln beantworten können. Thorsten Oltmanns ist Professor an der Quadriga Hochschule Berlin, Managing Partner des Zentrums für nachhaltige Transformation und war selbst Ministerialdirektor im Bundesverteidigungsministerium. Er hat eine viel diskutierte Studie veröffentlicht, die zeigt, im Bündnisfall muss Deutschland 800.000 alliierte Soldaten durchschleusen. Und das kann die Bundeswehr allein nicht stemmen. Herzlich willkommen, Herr Oltmanns.
Dankeschön.
Kai-Ingmar Häusermann ist Oberst im Generalstab und leitet das Logistikreferat im Bundesministerium der Verteidigung. Davor hat er die mobilen Logistiktruppen der Bundeswehr geführt, den personalstärksten Verband der Streitkräftebasis und hat 2 Jahre als NATO-Logistikplaner beim Allied Rapid Reaction Corps in Großbritannien gearbeitet. Er kennt die Lücken im System von innen. Herzlich willkommen, Herr Häusermann.
Dankeschön.
Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur von Politik und Kommunikation.
Politik und Kommunikation. Interview.
Herr Häusermann, Donald Trump hat die Tomahawk-Stationierung in Deutschland abgesagt. Verteidigungsminister Boris Pistorius nannte das die beunruhigendere Nachricht verglichen zu der Nachricht, dass 5000 Streitkräfte, US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Wie groß ist denn die Lücke, die da für Deutschland entsteht? Was sagt das über unsere Verteidigungsfähigkeit aus?
Ja, Sie haben ja bei der Vorstellung mich gerade schon als Referatsleiter für Logistik angekündigt. Insofern ist die Stationierung von Mittelstreckenraketen jetzt nicht meine Expertise. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein aktuelles Thema, verknüpft nämlich mit der Frage, wie groß wird der amerikanische Beitrag zur Verteidigung Europas sein? Und im Rahmen der NATO-Verteidigungspläne spielt das natürlich eine große Rolle. Und auch logistisch ist die Stationierung amerikanischer Streitkräfte in Europa natürlich auch ein entscheidender Faktor, weil wir insbesondere über die sogenannte Drehscheibe Deutschland, über die wir sicherlich noch länger sprechen werden, also eine zentrale logistische Unterstützungsfunktion Deutschlands für die NATO-Verteidigungspläne. Hier sind die Amerikaner natürlich sozusagen unser wichtigster Kunde, was den Umfang anbelangt. Um speziell auf die Mittelstreckenraketen nochmal zu kommen, hier geht es natürlich um strategische Fähigkeiten. Sicherlich muss man das im Kontext sehen einer Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO, also der Entwicklung eigener Fähigkeiten. Da befinden wir uns aber im Gespräch mit den Amerikanern. Und letztendlich sind diese Entscheidungen aus meiner Sicht auch noch nicht endgültig, auch wenn sie in der Presse schon so diskutiert werden. Wir sind in sehr engen Gesprächen mit den amerikanischen Freunden und werden sicherlich diese Entscheidung dann in den nächsten Wochen weiter begleiten.
Ja, Herr Oltmanns, dann kommen wir doch mal zu Logistik und Drehscheiben, fangen aber erstmal an bei der Zeitenwende. Das ist ja ein Begriff, der aus der Regierungserklärung von Olaf Scholz aus dem Februar 2022 stammt. Das war 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Seitdem ist der Verteidigungshaushalt auf einem Rekordniveau. Das Sondervermögen läuft, die Schuldenbremse ist dafür ausgesetzt. Sind wir jetzt mitten in der Wende oder sind wir schon gewendet oder waren das bisher nur warme Worte?
Es gibt was zwischen warmen Worten und wir sind schon fertig, oder? Also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Gut meine ich tatsächlich im Sinne von Verteidigungsfähigkeit. Ich finde alles, das sage ich jetzt nicht, weil jemand mit Uniform neben mir sitzt, sondern ich finde das, was läuft, ist ein ungewöhnliches Beispiel dafür, wie viel gleichzeitig verändert und verschoben wird, finde ich. Klappt nicht alles und da wir reden bestimmt gleich auch noch über Probleme und sowas. Aber ich finde, das ist nicht nur die Bundeswehr, sondern ist ein guter Teil der Gesellschaft, auch der begleitenden Institutionen und sowas, die sich da sehr, sehr schnell bewegen. Es wird trotzdem noch sehr lange dauern. Das sehen wir auch an der Diskussion alleine über das Vermögen und die Frage, bis wann ist das abgeflossen, wie viel fließt wann ab und so weiter. Das wird alles nicht so schnell gehen, wie sich das viele wünschen, aber es ist eigentlich ein erstaunlich gut gemanagter, flotter Prozess, gemessen daran, wo wir vor 3 Jahren standen.
Das ist natürlich angesichts der Klagen und der Berichterstattung, die wir haben, überraschend für mich. Natürlich sind Journalisten im Klagen besonders gut. Ich mache das auch sehr gerne in unserem Newsletter. Kommen wir mal zu den konkreten Zahlen. Es gibt ja, Herr Häusermann, den geheimen Operationsplan Deutschland, beziehungsweise es gibt den Operationsplan und er ist geheim. Das sind, soweit ich informiert bin, rund 1400 Seiten, die sich gerade in der dritten Fassung befinden oder eine dritte Fassung wird gerade erarbeitet. Und im Klartext heißt das, bis zu 800.000 alliierte Soldaten und 200.000 Fahrzeuge sollen in 6 Monaten durch Deutschland in Richtung Ostflanke verlegt werden können. Da wäre erstmal meine Frage, warum braucht es überhaupt eine dritte Fassung? Waren die ersten beiden nicht gut genug?
Nein, also zunächst muss man aus meiner Sicht den Operationsplan Deutschland vielleicht noch mal ein bisschen einordnen. Also es handelt sich um den militärischen Anteil an der Gesamtverteidigung Deutschlands. Also es ist ein militärischer Plan, der nicht nur die Unterstützung Alliierter im Rahmen der sogenannten Drehscheibe Deutschland beschreibt, sondern auch nationale Aufgaben wie zum Beispiel den Schutz von verteidigungswichtiger Infrastruktur. Er ist synchronisiert, also auch abgeleitet aus den NATO-Verteidigungsplänen. Das sind ja die NATO-Gesamtpläne zur Verteidigung Europas. Und insofern ist dieser Transit von alliierten Streitkräften durch Deutschland ein wichtiger, auch entscheidender Aspekt, aber eben nicht der einzige. Dritte Fassung, jeder Operationsplan, wir sagen so schön, überlebt den Kontakt mit der Realität nur für wenige Minuten.
Natürlich können Sie einen, Clausewitz.
Genau, natürlich können Sie einen solchen Plan nicht für die Ewigkeit schreiben, sondern Sie müssen ihn im Grunde genommen mindestens einmal im Jahr überprüfen. Und genau das tun wir auch. Es ist ja das erste Mal, dass Deutschland in dieser Form einen solchen Plan aufgestellt hat, seit dem Kalten Krieg. Und dann ist es natürlich auch klar, dass wenn man das erste Mal macht, dass nicht gleich alles perfekt ist. Zumal er auch unter großem Zeitdruck entstanden ist. Insofern ist dieser Revisionsprozess von vornherein auch so angelegt und der wird auch so weitergehen. Und ein wichtiger Aspekt jetzt gerade bei der dritten Revision, das vielleicht nochmal abschließend, ist auch die Ausführbarkeit des Planes zu verbessern. Und zwar insbesondere auch den Anschluss der zivilen Unterstützung dieses Plans. Also insofern liegt ein Teil dieser Revision auch darin, dass die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr als militärischen Anteil und den zivilen Akteuren, insbesondere natürlich auch anderen Ressorts und den Bundesländern, sich in den letzten 2 Jahren maßgeblich verbessert hat. Und es gilt jetzt sozusagen dieses, was erarbeitet worden ist, im Kontakt zwischen unterschiedlichen Ebenen, jetzt auch in den Plan einfließen zu lassen.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich denke da ja zum Beispiel an die Züge, die man manchmal sieht, da steht dann ein Panzer hinten drauf. Was sind denn die weniger bekannten logistischen Operationen, die da auch mitbedacht werden müssen?
Ja, fangen wir mal mit einfachen Sachen an. Wenn Sie im großen Umfang Zehntausende von Fahrzeugen durch Deutschland schleusen, und zwar nicht nur auf der Schiene, da werden wir insbesondere natürlich die schweren, die Kettenfahrzeuge transportieren, sondern eben auch in großen Marschkonvois, wie viele das ja auch kennen. Auf der Autobahn sieht man das, aber das ist ja eher eine Ausnahmeerscheinung, dass da mal ein Bundeswehr- oder vielleicht auch ein alliierter Konvoi Amerikaner zu sehen sind. Das würde dann innerhalb weniger Wochen in sehr, sehr hoher Frequenz passieren. Und diese Konvois müssen natürlich auch unterstützt werden. Die werden ja mehrere Tage unterwegs sein. Unterstützt heißt, die müssen tanken, die Soldaten müssen irgendwo schlafen können, die müssen essen. Es muss eine gewisse Sicherheit sichergestellt sein. Und wie machen wir das? Wir haben über Deutschland ein Netzwerk von sogenannten Konvoi-Support-Centern, so nennen wir das. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine militärische Raststätte, wo genau diese Fähigkeiten, die ich gerade beschrieben habe, dann vorhanden sind. Und an diesen Orten werden die Konvois dann anhalten, zum Teil übernachten, zum Teil nur logistisch unterstützt und machen sich dann weiter auf den Weg. Also das ist ein Aspekt. Genauso gehört dazu der Betrieb von Flughäfen und Seehäfen. Hier werden wir im Kern zivile Häfen nutzen, auch mit ziviler Unterstützung. Sicherlich ja ein wichtiges Thema, auf das wir heute noch kommen werden. Dieser ganze Plan, die Unterstützung, geht nur mit starker Unterstützung einerseits der zivilhoheitlichen Seite, also anderer Ressorts, Behörden, andere Behörden aus Bund und Ländern, aber eben auch nur mit massiver Abstützung auf, was wir zivilgewerbliche Leistungen nennen, also im Prinzip die Industrie mit ihren auch gerade logistischen Fähigkeiten. Und in den Häfen wird genau das stattfinden. Das sind ja keine militärischen Häfen. Wir werden dort zivile Infrastruktur nutzen und auch zivile Dienstleistungen, um zum Beispiel meinetwegen aus den USA ankommende Roro-Schiffe, also große Schiffe, die für den Transport von Fahrzeugen spezialisiert sind, im Hafen zu entladen und dann die Fahrzeuge mit der Bahn weiter zu transportieren oder auch auf der Straße.
Ja, Herr Holtmanns, logistische Drehscheibe Deutschland. Ich wollte schon, wir haben ja vorhin schon angesprochen, wie viele Menschen, wie viel Gerät da bewegt werden muss. Wo kommt denn das alles her überhaupt?
Wo kommt das Gerät her? Oder wo kommt die Unterstützung her?
Na, das Gerät und die Menschen. Also wenn man sagt, die müssen geschleust werden, irgendwo müssen sie auch herkommen.
Ja, wir brauchen ja sozusagen eigentlich nur auf einen guten Dirke-Schull-Atlas zu gucken, oder? Im Prinzip, wir haben ungefähr 200.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen. Die anderen 600.000 kämen dann von Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, UK. Gut, ein paar sind wahrscheinlich schon in Osteuropa. Es ist ja sozusagen die Strategie oder so, der Plan ist ja relativ naheliegend, wenn es im Osten, und da kommt vermutlich ja die Bedrohung her, dann sind ein paar schon da, aber die meisten müssen halt dahin. Also müssen halt am Ende diese ganzen Menschen im Grunde eine ganze Stadt wie Frankfurt sozusagen komplett umziehen, eigentlich innerhalb des halben Jahres, irgendwo nach Osten, wohin auch immer da genau. Und das kann sich jeder selber ausmalen, was das bedeutet, weil sozusagen der Rest geht ja weiter. Also wir sitzen ja nicht ein halbes Jahr zu Hause und warten, bis das passiert ist, sondern die Menschen fahren trotzdem weiter zur Arbeit, sie fahren in Urlaub, sie besuchen die Großeltern am Wochenende und was auch immer. Das heißt, man hat ungefähr eine Ahnung, was das bedeutet. Wenn man jetzt sich schon ärgert über den einen oder anderen Stau, dann hat man relativ schnell, glaube ich, verstanden, was das bedeutet, wenn das tatsächlich in Deutschland passieren muss.
Sie haben in Ihrer Studie ja Finnland, Schweden und die Niederlande als Vorbilder für die zivil-militärische Zusammenarbeit genannt. Was machen die denn so besonders gut, dass Sie sie zu Vorbildern auserkoren haben? Und warum hat Deutschland die bis heute nicht einfach kopiert?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche es mal so. Die haben natürlich eine sehr unterschiedliche Geschichte in der Art, mit dem Militär oder mit Bedrohungen umzugehen. Also Finnland zum Beispiel, glaube ich, finden wir alle relativ beeindruckend, weil das ein kleines Land ist, das sich 80 Jahre lang jetzt im Grunde mit der Frage beschäftigt, was würden wir denn tun, wenn zum Beispiel Russland unsere Souveränität in Frage stellt. Und das ist klar, das ist relativ viel Fläche für relativ wenig Menschen. Das heißt, man muss auch ziemlich intensiv drüber nachdenken. Finde ich insgesamt beeindruckend, weil das völlig unmilitaristisch ist. Also wir haben ja hier zu Recht in Deutschland immer das Gefühl, bloß aufpassen, dass es nicht in irgendeiner Form in Militarismus abgleitet, verstehe ich 100%. Und deswegen fand ich das finnische Beispiel gut, weil die eine sehr zivilgesellschaftliche Art finden, miteinander auch darüber zu reden. Da gibt es zum Beispiel regelmäßig so Führungskräfteseminare, die, glaube ich, 4 oder 6 Wochen sogar dauern, wo aus verschiedenen Ebenen von Firmen, des Militärs, der Politik Leute zusammenkommen und dann praktisch 6 Wochen lang miteinander diskutieren, was muss man eigentlich machen. Und die bereiten sich sehr intensiv, nicht durch militaristische Sachen vor, sondern zum Beispiel, wenn sie Brot kaufen, bezahlen sie irgendwie 3 oder 5 Pfennig oder sowas zusätzlich. Und das geht schon in so eine Vorratskasse, weil man das Gefühl hat, wenn es mal losgeht, ist es zu spät zum Sammeln, das mache ich jetzt mal. Fand ich ein schönes Beispiel dafür, dass man es eben zum Glück auch machen kann, ohne dass das immer so preußisch militaristisch wird und an die 1000 Jahre schlimmer Geschichte erinnert. England hat eine ganz andere Tradition natürlich, ist ja auch sozusagen sehr viel, wie soll ich mal sagen, lässiger damit, seine Soldaten um die ganze Welt zu schicken. Das kann man gut oder schlecht finden, aber man sieht, dass es da eine sehr intensive vertragliche Kooperation gibt mit Unternehmen, was uns in Deutschland schwerfällt, auch durchaus aus nachvollziehbaren guten Gründen ist, aber zum Beispiel sogenannte Vorhalteverträge zu machen, weil man aus vergabetechnischen Gründen eigentlich nur etwas bezahlen darf, was auch gemacht wird. Macht Sinn. Auf der anderen Seite, wenn Sie natürlich das Gefühl haben, wir müssen uns auf den Transport von 800.000 Menschen einstellen, dann macht es ja Sinn, vorher Leuten Bescheid zu sagen, pass auf, wenn es soweit kommt, dann müsstet ihr eigentlich bereit in der Lage sein, Busse, LKWs, was auch immer. Das kann man machen, ist aber immer noch vergabetechnisch schwierig zu sagen, dafür gibt es dann aber schon mal Geld. Sondern dann muss man immer noch, sage ich jetzt mal, in meinen Worten, man muss dann immer so Umgehungstatbestände finden oder irgendwas finden, was man bezahlen kann, damit so eine Vorhalteleistung gemacht wird. Das können die anderen besser. Da sind sie auch sehr viel nüchterner und klarer und haben und zahlen sozusagen an dieser Schnittstelle zwischen Zivilwirtschaft und Militär das, was man zahlen muss, um am Ende so eine Vorhaltesicherheit zu haben.
Herr Häusermann, Sie haben ja gesagt, oder wir haben ja schon die Zahlen genannt, wie viel an Personal und Gerät da bewegt werden muss, dass das auch sich über ein halbes Jahr zieht in den Planungen. Was ist denn da in den ersten Wochen und Monaten eigentlich am wichtigsten? Also wird da von jedem etwas bewegt, weil die am Ende zusammenarbeiten müssen? Oder gibt es bestimmte Truppen und Geräte, die zuallererst an die Front gebracht werden müssen?
Also zunächst muss man sagen, dass wir die NATO-Verteidigungspläne darauf ausrichten, dass es gar keine Front gibt. Wir wollen ja einen Krieg verhindern. Das heißt, der strategische Gesamtansatz der NATO ist, dass dann, wenn ein möglicher Angriff erkannt wird, noch in Friedenszeiten, und das ist sehr wichtig, weil unsere gesamten Planungen sind darauf ausgerichtet, im Frieden, wahrscheinlich einer Krise, aber rechtlich eben noch im Frieden tatsächlich umgesetzt zu werden. Das ist deswegen wichtig, weil wir in Deutschland ja mit dem Spannungs- und Verteidigungsfall besondere Rechtstatbestände haben, die uns aus Verteidigungssicht für die Bundeswehr vieles erleichtern würden, die aber dann noch nicht gelten werden. Das heißt, wir verlegen die militärische Fähigkeiten, um Abschreckung zu erzielen. Wir haben an der NATO-Ostflanke natürlich auch jetzt schon Truppenteile. Im Kern sind das aber die Staaten mit ihren eigenen Streitkräften, die sich dort befinden, und einige wenige NATO-Truppenteile, wie zum Beispiel unsere deutschen Soldaten in Litauen, wo wir derzeit gerade eine Brigade aufbauen. Und der Rest muss verlegt werden. Und welche Fähigkeiten sind das? Nun, das sind insbesondere die, die ich eben für Abschreckung brauche. Das heißt, schwere Truppenteile, gepanzerte Truppenteile, aber natürlich auch Aufklärungsfähigkeit. Alles, was im Prinzip gebraucht wird, um einem potenziellen Angreifer, in diesem Fall Russland, aus unserer Sicht ganz klar zu signalisieren, den Angriff lass lieber bleiben. Mit uns leg dich lieber nicht an.
Sie haben ja beide Seiten kennengelernt, also sowohl als Kommandeur der mobilen Logistiktruppen mit 8000 Soldaten und jetzt aber auch als Referatsleiter Logistik im Ministerium. Wo klemmt es eigentlich im System Ihrer Ansicht nach am meisten? In der Truppe, im Ministerium oder in der Politik?
Das würde ich so nicht sagen. Alle drei, die Sie gerade erwähnt haben, haben ihre eigenen Herausforderungen und Aufgaben. In der Politik ist die große Aufgabe, gesellschaftlich gesamtstaatliche Verteidigung zu organisieren. Etwas, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr machen mussten. Und natürlich auch über den Staat hinaus ein gesamtgesellschaftliches Verständnis zu schaffen. Wir sprachen ja vorhin über Schweden und Finnland. Da gibt es ein solches Verständnis, dass von einem solchen möglichen Konflikt, den wir verhindern wollen durch Abschreckungsfähigkeit, jeder einzelne Bürger betroffen wäre. In Deutschland begegnen wir tatsächlich oft einer Einstellung, die davon ausgeht, naja, das übernehmen dann die Spezialisten. Also so ein bisschen bildlich gesprochen, die Bundeswehr verlegt an die Ostflanke, wir fliegen in den Urlaub nach Mallorca. Und das ist natürlich ein unrealistisches Bild. Deutschland, das muss man auch dazu sagen, ist klar zwar nicht Frontstaat, so wie in Polen oder das Baltikum, aber wir sind nicht nur Drehscheibe, wir sind auch Operationsgebiet. Aus Deutschland heraus würden in einem solchen Fall NATO-Kampfflugzeuge zu Operationen starten. Der logistische Aufmarsch findet im Kern in Deutschland statt. Also insofern brauchen wir ein gemeinsames Verständnis. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Politik. Genauso die Bereitstellung von Ressourcen. Wir sprachen ja schon über Haushaltsmittel. Aber Geld allein ist natürlich auch nicht die Lösung aller Herausforderungen. Im Ministerium ist im Kern die große Herausforderung, dann mit den bereitgestellten Ressourcen. Und im Bereich Haushaltsmittel hat uns die Politik ja im großen Umfang hier tatsächlich Ressourcen bereitgestellt. Und die wirken sich jetzt auch aus. In vielfältiger Hinsicht, nämlich die Rüstungsindustrie, wo in den letzten Jahren entsprechende Verträge geschlossen wird, beginnt zu liefern. Und das gilt es im Ministerium zu organisieren. Genauso aber wie das Thema gesamtstaatliches Zusammenwirken. Also das Zusammenarbeiten mit anderen Ressorts, das Anpassen von Gesetzen, eine ganz wichtige Aufgabe. Auch hier ist in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Auch für den Bereich Logistik interessant. Zum Beispiel Anpassungen in der Gesetzgebung, von der Straßenverkehrsordnung bis zu Beschaffungsgesetzen mit einer wirklich großen Geschwindigkeit. Und die Truppe hat die Herausforderung, sich auf einen völlig neuen Auftrag einzustellen. Sie war in den letzten Jahrzehnten ja vor allen Dingen auf das internationale Krisenmanagement ausgerichtet, also auf Operationen weit außerhalb von Deutschland, wo immer nur kleine Truppenteile zur Wirkung kamen. Das war vor allen Dingen für die Logistik natürlich einerseits eine Herausforderung, weil wir in sehr unwirtlichen Gegenden wie Afghanistan zum Beispiel oder in Mali operiert haben, wo man relativ wenig Unterstützung aus dem Land bekommen konnte. Aber die Truppenkontingente waren klein. Wir konnten also wenige logistische Fähigkeiten auf einen ganz spezifischen Auftrag konzentrieren. Jetzt muss die Truppe sich im Kern darauf einstellen, dass die Bundeswehr als Ganzes einsatzbereit sein muss. Alle Truppenteile gleichzeitig. Das erfordert natürlich, was Personal, Material und Infrastruktur anbelangt, sehr, sehr viel. Abschließend vielleicht, weil ich an meiner Vorverwendung Kommandeur war, am wenigsten Sorgen mache ich mir tatsächlich, was die Anpassungsfähigkeit der Truppe anbelangt. Insbesondere in der eigentlichen Situation dann. Das ist etwas, was man als Soldat bis zum Letzten lernt. Ich glaube, die größeren Herausforderungen liegen tatsächlich im Moment, was die Vorbereitung anbelangt, in der Politik, bei den gesellschaftlichen Aufgaben und natürlich auch in dem gesamtstaatlichen Ansatz. Wie organisieren wir als ein dezentral organisierter Staat, der sehr gut funktioniert mit dem Subsidiaritätsprinzip, in Friedenszeiten, in Krise und Konflikt, vor allen Dingen dann, wenn sie sehr groß sind und viele staatliche Institutionen betreffen, dann haben wir immer die Herausforderung, wie wir es ja auch bei anderen Themen wie Terrorismus oder größere Unglücksfälle, wenn ich an das Ahrtal zum Beispiel denke, wie organisiere ich dann die unterschiedlichen Zuständigkeiten und bekomme alle dazu, in eine Richtung zu marschieren, wie wir so schön sagen.
Sie haben ja bereits angedeutet oder angeschnitten, Herr Häusermann, dass wenn so viele Truppen, so viel Gerät durch Deutschland durchgeschleust wird, dann ja nicht nur die Durchleitung gefragt ist, sondern Deutschland muss ja dann auch aktiv unterstützen mit einer Infrastruktur, Treibstoff, Wartung und so weiter. Und haben auch angesprochen, dass da natürlich auch die Privatwirtschaft ihren Beitrag leisten muss. Was muss denn ein deutsches Unternehmen dafür heute konkret vorbereitet haben? Und weiß die deutsche Wirtschaft das eigentlich?
Also da würde ich unterscheiden. Das eine ist, die Wirtschaft ist natürlich in vielfältiger Art und Weise von einem solchen Krise und Konflikt betroffen und will sich natürlich auch darauf vorbereiten. Und da würde ich erstmal beginnen bei den nötigen Maßnahmen zur Resilienzsteigerung. Das hat noch gar nichts damit zu tun, ob man tatsächlich einen Vertrag mit der Bundeswehr hat und eine Aufgabe, sondern Wirtschaftsunternehmen haben natürlich auch in einer Krise und Krieg weiterhin einen wichtigen Beitrag für die gesamtgesellschaftliche Versorgung zu liefern. Und da gibt es vielfältige Vulnerabilitäten, also die Lieferketten zum Beispiel, wo wir ja gerade jetzt wieder feststellen, wie empfindlich die sind. Cyberangriffe, die zum Beispiel kritische Infrastruktur, also unsere Energieversorgung lahmlegen können. Und das betrifft ja nicht nur die Streitkräfte, sondern das betrifft auch die Gesellschaft als Ganzes. Insofern ist das ein Bereich, den sich die Unternehmen, auch die Sicherheit der Mitarbeiter zum Beispiel, die Absicherung der eigenen Infrastruktur, neben der Frage, habe ich einen Vertrag und eine Rolle mit der Bundeswehr? Ansonsten, um Ihre Frage zu beantworten, wissen die das eigentlich? Also die, von denen wir jetzt schon Leistung haben wollen, wissen das natürlich, weil wir ja mit denen einen Vertrag geschlossen haben. Also es läuft ja nicht so, dass sozusagen die Unternehmen sich selber Gedanken machen müssen, werde ich hier eigentlich gebraucht und wie kann ich die Bundeswehr alleine unterstützen? Das ist zwar grundsätzlich lobenswert, wenn Sie sich das überlegen, aber im Kern ist es so, wir müssen einen Bedarf feststellen und diesen konkreten Bedarf, den kommunizieren wir dann. Allerdings reicht es natürlich nicht aus, zu warten, bis man den Vertrag wirklich abgeschlossen hat. Denn wir reden ja von sehr umfangreichen Unterstützungsleistungen. Sondern wir müssen hier, also auch als Bundeswehr, auf die Wirtschaft zugehen und Informationen an die Unternehmen bringen, damit diese sich darauf einstellen können, was kommt denn möglicherweise an Leistung auf uns zu. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns eine bessere Marktübersicht verschaffen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir natürlich bestimmte Bedarfe jetzt noch gar nicht vollständig erfassen können. Wir wissen eben nicht genau, zu welchen Störungen wird es möglicherweise kommen, die dann dazu führen könnten, dass Verträge, die wir abgeschlossen haben, gar nicht mehr erfüllt werden können. Entweder weil der Gegner auf uns einwirkt oder weil Lieferketten zusammenbrechen. Und militärische Operationen, das hat Clausewitz so schön mit dem Nebel des Krieges beschrieben, sind nie so, wie ich sie geplant habe. Das gilt auch für die Logistik. Also alles, was wir jetzt an Bedarfen planen, kann sich sehr schnell und dynamisch in einer aktuellen Krise weiterentwickeln. Und dann wird die Fähigkeit wichtig sein, auf beiden Seiten, auf Seiten der Wirtschaft und auch auf unserer Seite, wie kommt man dann schnell zusammen? Einerseits, wie schaffe ich mir einen Überblick, welche Leistung kann die Wirtschaft eigentlich erbringen? Welche Folgen hätte es, wenn die Bundeswehr auf diese Leistung zugreift? Auch das ist ein wichtiger Aspekt, weil im Kern die Fähigkeiten der Wirtschaft ja nicht einfach zutage liegen, sondern irgendwo gebunden sind. Und der letzte Aspekt ist, wie bringt man diese Leistung dann möglichst schnell zusammen? Da geht es vor allen Dingen um den Aufbau von Datenbanken zum Beispiel. Das ist ein Aspekt, den auch die Bundeswehr jetzt aufgegriffen hat, indem man derzeit daran arbeitet, über das sogenannte Vergabeportal. Das ist im Prinzip eine Internetplattform, wo die Bundeswehr ihre Bedarfe ausschreibt. Dort aber auch andersrum die Möglichkeit zu geben, dass Unternehmen ihre Leistungsdaten dort hinterlegen können, um der Bundeswehr die Möglichkeit zu verschaffen, abseits von konkreten Bedarfen auf diese Informationen zuzugreifen. Und genauso wichtig sind natürlich vielfältige Informationsveranstaltungen, wo man sich mit der Wirtschaft austauscht. Das heißt, im Grunde genommen jenseits eines konkreten Bedarfes darüber zu sprechen, Welche Bedarfe gibt es denn überhaupt im Operationsplan? Was wird in den nächsten Jahren möglicherweise auf die Wirtschaft noch zukommen? Aber auch der Wirtschaft die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und eigene Vorschläge an uns heranzubringen. Denn am Ende hat man nie eine totale Übersicht, sondern man lebt davon, dass auch die andere Seite mit ihren Ideen an uns herantritt und konkrete Vorschläge macht.
Ja, Manns, das ist ja etwas, worüber Sie sich auch Gedanken gemacht haben, mit einer digitalen Plattform, die Bedarfe und Kapazitäten miteinander zusammenbringt. Gibt es eigentlich, was sind denn die Hürden auf dem Weg zu einem solchen Konzept? Ist es das fehlendes Geld oder fehlende Daten oder auch eine fehlende Bereitschaft, da irgendwie aus dem Pushen zu kommen?
Ich glaube, das Schwierigste ist, also ich fange mal anders an. Was haben wir eigentlich versucht? Ich glaube, das Interessante an unserer Studie ist der Logikwechsel, den das eigentlich voraussetzt. Weil sozusagen mit allem Respekt vor der Bundeswehr, so wie ich die Bundeswehr kennengelernt habe, ist auch schon ein bisschen her, aber ich glaube, die meisten können das bestätigen, ist der natürliche Reflex, ist jetzt sammeln wir einfach mal alles, was wir kriegen können. Also wir haben auch zwischendurch, war eines meiner schönsten Erlebnisse bei der Recherche, wir haben so ein Oberstleutnant der Reserve getroffen, der ganz stolz darauf war, dass er hunderte von Faxen rausgeschickt hatte, um in seinem Bereich des Territorialkommandos mal zu fragen, wie viele Dixie-Klos passen denn da vor die Gemeinde, oder? Jetzt ist aber die Frage, wie viele Dixie-Klos dahin passen, wirklich nur ein minimaler Ausschnitt von dem, was man eigentlich braucht. Und natürlich kann man sich theoretisch vornehmen, wir sammeln einfach mal alles, dann haben wir es und dann können wir immer noch überlegen, was wir machen. Was wir aber klüger fanden, war in dem Fall von der Wirtschaft zu lernen, die entlang der Prozesse im Grunde beschreibt, was sie braucht. Also die einfach, zum Beispiel im Automobilindustrie ist das, glaube ich, am weitesten fortgeschritten, im Grunde sich überlegt, wann müssen wir eigentlich was von A nach B bringen und wer macht dann was? Und dann sagt eigentlich, pass mal auf, du bist meinetwegen der Hersteller von irgendwelchen Sitzen und wir wollen von dir wissen, wie viele Sitze, wann, wo, wie. Und zwar automatisch und zwar so, dass wir uns um nichts mehr kümmern müssen. Wo du dann erfährst, welche Ersatzteile und welche Einzelteile deine Sitze kriegen, das ist dann deine Sache. Aber sozusagen praktisch nicht erstmal alles fragen, sondern erstmal überlegen, was sind eigentlich die Prozesse, die wir organisieren müssen, um dann zu sagen, entlang dieser Prozesse definieren wir das, was wir wissen müssen und auch nicht mehr. Und das ist, klingt vergleichsweise einfach, liegt aber mit allem Respekt, glaube ich, grundsätzlich einer großen Organisation wie der Bundeswehr nicht wirklich so nah. Sondern da ist irgendwie das Gefühl, muss dann Sicherheit geben. Ich muss dann sozusagen große, jetzt übertreibe ich mal, aber ich brauche Aktenordner, dann schlage ich da nach und dann sehe ich in der Gemeinde, was weiß ich, Gipfelhausen, da ist dann das und das. So, das setzt also ein Umdenken voraus und es setzt eben auch voraus, deswegen waren wir auch so beeindruckt von den, zum Beispiel den UK, dass man anders mit den Unternehmen zusammenarbeitet und sich überlegt, pass mal auf, wir erwarten von euch, dass ihr in so einer Situation schon eingeübt habt, was wir wissen müssen, uns das zu liefern. Und zwar nicht, wie man es bisher gemacht hat, sozusagen per Zuruf oder Fax oder sonst wie, sondern ist klar, wir wollen von euch bestimmte Leistungen, meinetwegen Sprit für Panzer oder was weiß ich was, der muss dann und dann da sein, ihr habt einen Vorlauf von 3 Tagen und ihr müsst uns melden, wie viel davon habt ihr denn schon da. Das, glaube ich, ist ein ganz relativ, also in der Essenz am Ende, wenn man es geschafft hat, relativ einfach. Aber man sieht natürlich auch bei den Unternehmen der Automobil- oder Chemie- oder Maschinenbauindustrie, es dauert schon ein bisschen, bis das funktioniert, bis das alles so zusammenläuft, dass man am Ende sich wirklich darauf verlassen kann, dass man weiß, was los ist. Das war im Grunde der Hauptschritt, den man machen muss im Kopf, umparken im Kopf sozusagen, damit man an der Stelle sozusagen dann, wenn es soweit ist, gar nicht groß Meldewesen aufbauen muss, sondern einfach ein System hat, das schon funktioniert. Und das braucht man natürlich sozusagen in der Konstellation, wie Sie die vorhin beschrieben haben. Man braucht für die Lagefeststellung, weil sozusagen jetzt ist Deutschland ja nicht so groß. Also mit allem Respekt vor einem vertraulichen Operationsplan. Wir können uns wahrscheinlich alle grob denken, wie man jetzt von Aachen nach Königs Wusterhausen kommt oder sowas. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also das ist eigentlich alles relativ klar. Deswegen muss man es aber genauso gut vorbereiten, dass du eben auch weißt, wenn zum Beispiel durch, sagen wir mal, Sabotage oder was auch immer eine wichtige Verbindung ausfällt, dann muss so ein System ja auch in der Lage sein, die Alternativen zu zeigen. Und das ist bei so vielen LKWs, bei so vielen Menschen ja nicht so, dass man 3 Schulbusse anruft und setzt sie dann ersatzweise ein, sondern muss es sehr systematisch machen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von dem System. Und der zweite große Vorteil ist, dass man eben, ich weiß nicht, wie viel Soldaten die Logistik jetzt hat der Bundeswehr, aber ich vermute, es ist vielleicht nochmal ein Zehntel von dem, was wir in den 90er oder 80er Jahren hatten, als der ganze Apparat darauf ausgerichtet war im Grunde. Da war das hier Kampfplatz in der Definition. Die Leute sozusagen mussten auch nicht so weit fahren, aber jetzt haben wir nicht mehr viele. Das heißt aber, umso wichtiger ist ja in so einer Situation, wo dann auch andere, nämlich Engländer, Amerikaner oder sonst welche Leute versuchen, hier dann sozusagen ihr Material zu bewegen und ja auch noch eine zivile Wirtschaft unterwegs ist, die auch was bewegen muss auf der Straße. Das heißt, man muss das sehr, sehr gut vorbereiten. Und da war das unser Ansatz, um im Prinzip der, das meine ich jetzt nicht arrogant, sondern einfach um nur mal zu zeigen, so machen es die anderen und vielleicht kann man was davon lernen und das hilft dann allen sozusagen reibungsloser zusammenzuarbeiten.
Herr Häusermann, wir haben ja gesagt, der Operationsplan Deutschland ist vertraulich. Gleichzeitig kam jetzt letztes Jahr eine Geschichte raus, dass die Bundeswehr bei Landräten und Bürgermeistern durchgeklingelt hat und andersrum und erklärt hat, was im Ernstfall von der Kommune erwartet wurde. Wie geheim kann so ein Plan und wie geheim darf er eigentlich sein?
Also er ist tatsächlich geheim, nicht vertraulich. Das ist ein Unterschied. Der Unterschied besteht darin, welcher Schaden der Bundesrepublik Deutschland entstehen kann, wenn dieser Plan bekannt wird. Bei vertraulich ist es schon ein erheblicher Schaden, bei geheim noch deutlich größer. Warum ist er geheim?
Ist das juristisch oder militärisch?
Das ist
als Kategorie.
Das ist im Kern natürlich militärisch. Also es wird bewertet, ob eine Information, wenn sie dem Gegner bekannt wird, welche Auswirkungen die hat. Und danach richtet sich im Prinzip die Auflagen zwischen vertraulich und geheim. Gibt es natürlich, wer darf da Zugang haben? Ja, also da wird der Kreis natürlich immer kleiner werden. Also insofern, warum ist der Plan als geheim eingestuft? Nicht wegen der Einzelinformation, die da drin steht, sondern weil er als Gesamtdokument dem Gegner komplett enthüllen würde, wie wir unsere nationale Verteidigung einschließlich der Unterstützung eines NATO-Aufmarsches organisieren.
Wie viele Leute kennen den, so über den Daumen gepeilt?
Da fragen Sie mich zu viel, aber das sind natürlich schon Hunderte, weil dieser Plan natürlich erarbeitet wurde durch eine Vielzahl und natürlich auch ziviles Personal aus den Bundesländern aus, aber eben immer nur ein sehr eingeschränkter Kreis. Wir sprechen da von sogenannten Need to Know, also diejenigen, die den Plan wirklich kennen müssen, die kennen ihn auch. Mir war nur noch mal wichtig zu sagen, es geht um den Gesamtplan. Es geht nicht darum, dass jedem klar ist, dass die A2 zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen wird bei solchen Verschiebungen, sondern es geht auch darum, dass in dem Plan auch deutlich wird, was sind die Ausweichrouten, die man nutzt. Vielleicht auch noch ein bisschen in Ergänzung zu dem, was gerade angesprochen wurde. Wir sind da aus meiner Sicht schon deutlich weiter. Also der Plan sieht nicht nur die einzelnen sogenannten Mobility Corridors vor. Das sind also Straßenschienennetze, über die die Verlegung dann erfolgen würde. Er sieht nicht nur die von mir schon angesprochenen Raststätten sozusagen vor, sondern er ist auch mit entsprechenden Verträgen hinterlegt, wo im Detail unsere Vertragsnehmer wissen, wann sie welche Leistungen wie zu erbringen haben. Also hier reden wir nicht davon, dass wenn es dann losgeht, wir dann plötzlich anfangen müssten zu überlegen, welches Unternehmen könnte uns hier eigentlich helfen. Ich habe in letzter Zeit öfter mal, wenn mich Unternehmer angesprochen, gesagt haben, ja, wir wissen ja gar nicht, was da drin steht und wie sollen wir uns jetzt vorbereiten, immer gesagt, wenn Sie eine Rolle im O-Plan hätten, dann wüssten Sie es. Da komme ich auch nochmal auf Ihre Frage zurück. Gleichzeitig klingelt die Bundeswehr bei den Landräten an. Der Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass wir dann natürlich die zivile Unterstützung, die wir für den O-Plan brauchen, im Detail mit den Betroffenen absprechen. Das heißt, wir sprechen nicht mit allen Landräten, sondern wir sprechen mit den Landräten, in deren Bereich tatsächlich Unterstützungsleistungen für die Bundeswehr erforderlich sind. Was können das für Leistungen sein? Ich habe ja vorhin diese militärischen Raststätten angesprochen. Die sind in der Regel, befinden die sich in militärischen Liegenschaften, also in Kasernen, weil das natürlich viele Vorteile hat. Das reicht aber nicht. Zum einen können solche Kasernen schnell zum Ziel werden, zum anderen können sie aus anderen Gründen nicht verfügbar sein. Deswegen gibt es immer eine zivile Alternativplanung. Die sieht in der Regel die Nutzung von ziviler Infrastruktur vor und dann auch die Unterstützung aus einem Landkreis heraus mit den Leistungen, die verfügbar sind. Also insofern dieses Need to Know, wir sprechen die an, die es wissen müssen und das gilt auch für Unternehmen. Ein Unternehmen, was für uns vertragliche Leistungen erbringt im Operationsplan Deutschland, weiß das. Deswegen müssen Sie nicht den Operationsplan Deutschland kennen, sondern Sie müssen wissen, was ist meine Rolle, wie wird die Bundeswehr auf mich zugreifen. Weiterer ergänzender Aspekt, wir haben vorhin das Thema Verträge mit Vorhalteleistungen, so nennen wir das, nicht Vorhalteverträge, sondern Verträge mit Vorhalteleistungen angesprochen. Die sind nicht eine Herausforderung aufgrund der Bundeswehr, sondern das liegt einfach am Haushaltsrecht. Da sind wir aber tatsächlich weiter. Also die Macht des Faktischen hat hier auch die Haushaltsabteilung überzeugt, was nichts daran ändert, dass das nicht ganz einfach ist. Aber wir haben mittlerweile in vielen Bereichen, ich kann zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel ansprechen. Wir haben einen Vertrag, der uns diese Raststätten in Teilen zur Verfügung stellt. Und zwar sowohl, wir sprechen da von einem modularen Ansatz, sowohl einzelne Module, die in zum Beispiel eine Kaserne gebracht werden. Das reicht vom Dixie über mobile Tankstellen. Auch Absicherung ist in diesem Vertrag mit drin. Und diese Leistungen haben selbstverständlich auch einen Vorhalteanteil. Weil wir müssen sie innerhalb von wenigen Tagen, 14 Tage, 3 Wochen maximal, müssen diese Leistungen abrufbar sein. Und das geht natürlich nur, wenn der entsprechende Auftraggeber auch Fähigkeiten kurzfristig verfügbar hat. Und dafür müssen wir auch natürlich Geld bezahlen. Also insofern ist das mittlerweile gang und gäbe. Anderes Beispiel sind die Verträge, die wir mit der Deutschen Bahn geschlossen haben. Die brauchen wir für die Verlegung unserer Truppenteile.
Da braucht man auch die ganzen 6 Monate, oder?
Ja, aber die größte Herausforderung ist, was wir Reaktionsfähigkeit nennen. Also wenn das Ganze erstmal angelaufen ist, wir uns vielleicht sogar schon im Verteidigungsfall befinden, dann ist die größte Herausforderung eher, die Mengen zu steuern. In der frühen Phase ist die Herausforderung, wenn ich jetzt gerade mal die Bahn nehme, wir brauchen innerhalb weniger Tage verbindliche Schienenstrecken und auch das entsprechende rollende Material. Und die Deutsche Bahn, das weiß jeder, der mit ihr unterwegs ist, egal ob es um Güter- oder Personenverkehr geht, ist gut ausgelastet. Das heißt, wir haben Verträge mit der Bahn geschlossen, die es uns erlauben, innerhalb weniger Tage vorgeplant auf spezifische Leistungen zurückzugreifen und dann zum Beispiel relativ schnell militärische Verbände an die Ostflanke zu verlegen. Das Gleiche gilt auch für zivile Straßentransportleistungen, also für Speditionen, die Transporte für uns übernehmen. Und es wird übrigens auch gelten, ich hatte ja vorhin angesprochen, die Häfen und Flughäfen. Auch hier, wenn wir dort mit wenigen Tagen Vorlauf Leistung abrufen wollen, dann verdrängt das natürlich auch ziviles Geschäft, dann verlangt das Vorbereitungen von dem jeweiligen Betreiber. Auch hier werden wir Verträge mit Vorhalteleistung abschließen.
Wobei, wenn ich ganz kurz fragen darf, Sie verdrängen ja nicht nur zivile Nachfrager, sondern auch andere Militärs, oder? Also Sie machen, oder ist das Teil des Host Nation Supports? Soweit ich das weiß, ist das ja noch nicht ganz klar, oder? Also wenn die Amerikaner dann Leistungen haben wollen in Deutschland oder die Franzosen, dann konkurrieren sie eigentlich mit denen, oder?
Darf ich ganz kurz noch das Host Nation Support bitte auch erklären bei der Antwort?
Sehr gerne. Ja, also Host Nation, die Gastnation, da sprechen wir davon.
Die Welt zu Gast bei Freunden.
Genau, da sprechen wir von einem System, bei dem man im Prinzip Unterstützungsleistungen aus diesem Gastland, das kann reichen von Strom und medizinischer Versorgung, aber eben auch logistische Güter, Verpflegung, die Nutzung der Straßen und Wege, auch das muss ja organisiert sein. Und das wird in der NATO in einem organisierten Prozess zur Verfügung gestellt, bei dem im Prinzip der sogenannte Entsender, die Sending Nation, im Vorfeld ihre logistischen Forderungen an den Aufnahmestaat entsprechend übersendet. Die Herausforderung bei den NATO-Verteidigungsplänen ist, dass das vorgeplant sein muss. Wir hatten ja gerade genau diesen Punkt. Es darf dann natürlich nicht dazu kommen, dass sich dann französische, amerikanische und deutsche Soldaten quasi darum streiten müssen. Hier spielt das sogenannte Joint Support Enabling Command der NATO, ein Kommando unter der Führung eines deutschen Drei-Sterne-Generals, aber ein NATO-Kommando, das in Ulm beheimatet ist, eine ganz entscheidende Rolle. Weil hier werden die logistischen Bedarfe, die sich aus den NATO-Verteidigungsplänen ergeben, quasi zusammengefasst und dann in Einzelpaketen an Unterstützungsleistungen im Bereich Host Nation Support an die Nationen weitergegeben. Dort gibt es auch eine neue Entwicklung, nämlich bisher war es so, dass diese Leistungen, diese sogenannten Host-Nation-Support-Leistungen, immer auf der Basis erfolgten verfügbare Kapazitäten. Jetzt ist es so, dass die NATO daran arbeitet, das ist noch ein laufender Prozess, diese Leistungen quasi nicht nur vorausgeplant, sondern auch verpflichtend zur Verfügung zu stellen. Das ist für uns insofern wichtig, weil es uns das dann erlaubt, extra dafür zum Beispiel Verträge mit der Wirtschaft abzuschließen. Das konnten wir vorher nicht. Haushaltsmittel einzustellen, aber auch zum Beispiel Infrastruktur aufzubauen. Das ist ein Projekt, was wir zum Beispiel im Bereich der militärischen Raststätten derzeit ausplanen, aber auch im Bereich der Häfen. Wenn hier Infrastruktur Ertüchtigungsmaßnahmen, also eine Verbesserung der Infrastruktur erforderlich ist, nicht für deutsche Truppen, sondern auch zur Unterstützung Alliierter, dann wird das zukünftig möglich sein. Wo wir noch dran arbeiten müssen, um Ihren Aspekt aufzugreifen, nicht, dass man da gegeneinander in Konkurrenz tritt, ist beim Abschluss von Verträgen. Die Amerikaner sind hier ein gutes Beispiel. Die sind ja schon seit vielen Jahrzehnten Gast in Deutschland und haben vielfältige Verträge natürlich auch mit deutschen Unternehmen abgeschlossen. Und die laufen jetzt so ein bisschen parallel neben diesen NATO-Planungen. Genauso, wenn die Briten zum Beispiel durch Deutschland marschieren, dann haben die Verträge mit einem Hafen irgendwo abgeschlossen. Das muss man jetzt, da arbeiten wir auch gerade dran, übereinanderlegen, um dann zur Lösung zu kommen. Da reden wir also von einem Lagebild über bestehende Verträge. Wir nennen das ein Recognized Contracting Picture. Ja, ein wichtiger Begriff, aber es geht um nichts anderes als, wer hat eigentlich welche Verträge und welche Leistung kann man daraus abrufen. Ich habe ja Ihre Studie auch mit großem Interesse gelesen. Das ist ja auch ein Aspekt, den Sie dort ansprechen. Also nicht nur der Aufbau einer Datenbank, sondern wie kann ich dann eigentlich ebenengerecht genau solche Leistungen abrufen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Wir haben damit auch begonnen. Im Moment aber zunächst mal nur im Hinblick auf die Verträge, die die Bundeswehr selbst abgeschlossen hat. Aber ich werde nicht müde, meinen amerikanischen Freunden immer wieder zu sagen, das ist klasse, wenn ihr Verträge habt. Aber wir müssen wissen, welche ihr habt, mit welcher Firma, weil möglicherweise wollen wir mit denen auch Verträge abschließen. Und genau dafür ist eben dieses Kommando in Ulm eine wichtige Größe, um hier die Dinge übereinander zu legen.
Herr Oltmanns, da spielt bei diesen Überlegungen ja auch die sogenannte Kaltstartfähigkeit eine Rolle. Vielleicht erstmal für die Gen Z erklärt, was ist denn ein Kaltstart überhaupt?
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ein bestimmtes Verständnis, Sie haben wahrscheinlich ein besseres. Ich kenne das eigentlich ursprünglich aus der Luftfahrt. Also als die Maschinen, und da kann ich mich selber auch nicht dran erinnern, aber da musste man teilweise die Motoren ja vorwärmen, bevor man überhaupt loslegen konnte sozusagen. Also kennt man vielleicht noch ein ganz bisschen aus den 50er, 60er Jahren, so aus Filmen, wenn die Leute teilweise so Carbidlampen oder sowas unter den Motor gestellt haben, um den vorzuwärmen, bevor man mit dem LKW losfahren konnte. Also Kaltstart ging damals nicht. Da war das Öl zu dickflüssig und der Motor kam gar nicht in Schwung, war kaputt. Und diese Kaltstartfähigkeit, die ist aber inzwischen, glaube ich, jetzt technisch, glaube ich, nicht mehr das große Problem, will ich jedenfalls hoffen, würde mich aber wundern, sondern ist, glaube ich, vor allen Dingen die Fähigkeit, sehr schnell im Prinzip 100% der Leistung abzurufen. So ist meine Definition, aber hier sitzt Jan Fachmann.
Ja, also wir sprechen eher von Reaktionsfähigkeit, aber was das meint, Kaltstartfähigkeit, heißt im Grunde genommen, ohne Vorwarnung sofort loslegen zu können. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn das passieren würde, wenn wir also kalt starten müssen, dann hätten wir versagt. Wir sind, was die Verteidigung Europas anbelangt, ganz massiv auf was wir Indicators und Warnings nennen angewiesen. Das heißt, wir beobachten sehr genau, was sich in Russland tut. Und wir müssen, ich hatte ja vorher erklärt, dass die NATO-Verteidigungsstrategie im Kern auf Abschreckung basiert. Also wenn wir erkennen, dass der Gegner einen Aufmarsch beginnt, dann gilt es sofort, einen Gegenaufmarsch durchzuführen, um ihm deutlich zu machen, du brauchst gar nicht angreifen. Wer definitiv kalt starten muss, ist die Logistik. Denn wie immer, bevor überhaupt irgendein Kampftruppenteil sich auswirken kann, müssen logistische Verbände, da sprachen wir vorhin auch schon von der Herausforderung, dass im Grunde um die gesamte militärische Logistik der Bundeswehr mit wenigen Ausnahmen sofort verlegen würde, als alle der ersten Truppenteile und damit hier in Deutschland auch nicht zur Verfügung stehen würde. Das führt auch zu einem interessanten Paradigmenwechsel, was die Zusammenarbeit mit der zivilen Seite anbelangt. Also insbesondere mit den anderen Ressorts, den Bundesländern. Weil hier hat man sich in den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, immer wenn was richtig schief geht, bei einer Katastrophe, jetzt haben wir gerade wieder im Moment ein paar Waldbrände, wo Bundeswehrhubschrauber im Einsatz sind. Das ist ja fast schon normal. Oder wenn man an Corona denkt. Also wenn was richtig schief geht, dann gibt's die Bundeswehr, die ist flexibel, die ist robust, die kann uns unterstützen. Wenn wir über Landes- und Bundesverteidigung reden, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Bundeswehr kann ihren Auftrag nur durch Unterstützung der zivilen Seite lösen. Und sie wird nur sehr begrenzt in der Lage sein, die zivile Seite, zum Beispiel bei den wichtigen Aufgaben des Schutzes der Zivilbevölkerung oder aber auch bei anderen Aufgaben, nehmen Sie mal Beschädigung von Autobahnbrücken durch Sabotage. Die wenigen Pioniere, die die Bundeswehr hat, die werden nicht an den Rheinbrücken oder den Oderbrücken sein, sondern die werden sich an der NATO-Ostflanke befinden. Das heißt, hier gilt es, und das ist auch ein Aspekt des Operationsplan Deutschlands, genau zu identifizieren, welche Unterstützungsleistung braucht die Bundeswehr eigentlich durch die zivile Seite. Und das gilt auch für zivilgewerbliche Unterstützung, die dann organisiert werden muss. Also Kaltstartfähigkeit bedeutet im Grunde genommen, ich habe alles vorgeplant. Jeder weiß genau, wenn es losgeht, wo sind welche Dinge, wie lege ich los? Und das gilt eben auch für die zivile Seite. Also wenn wir einen Hafen nutzen wollen um die NATO-Verlegung zu unterstützen, dann ist das ja ein ziviler Hafen. Den muss ich quasi alarmieren können. Das heißt, ich muss ebenso, wie ich einen militärischen Verband alarmiere, muss ich die Möglichkeit haben, das Personal, was ich für Umschlag brauche, vom Lotsen bis zum Bediener eines Containerumschlaggeräts, die müssen innerhalb einer kurzen Zeit alarmiert werden und müssen dann entsprechende Leistungen für die Bundeswehr erbringen. Und das ist tatsächlich ein großer Paradigmenwechsel. Das verlangt viele Gespräche, Erkundung vor Ort. Und da haben wir aber in den letzten 2 Jahren aus meiner Sicht wirklich große Fortschritte gemacht. Denn wir haben uns ja alle in den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, dass die Bundeswehr eher so eine Ausnahmeerscheinung ist. Die sind irgendwo in der Kaserne. Selten sieht man sie mal auf den Autobahnen. Und jetzt sieht man uns eben häufiger auch in den Häfen und entlang der Autobahnen unterwegs, um eben die Verteidigung vorzubereiten.
Ein sehr mächtiges Instrument ist ja auch Google. Man hat ja zum Beispiel vor der Vollinvasion der Ukraine große Staus an der ukrainischen Grenze gesehen, die ja daher rührten, dass sich da sehr, sehr viele Mobiltelefone in Knotenpunkte eingewählt hatten. Andererseits gucken ja sehr viele Leute immer, wie ausgelastet sind die Pizzeria-Joints in der Nähe des US-Verteidigungsministeriums. Guckt man da als professioneller Militär auch manchmal drauf?
Das wäre schlecht, wenn wir darauf gucken müssen, um das zu wissen. Da haben wir hoffentlich bessere Informationskanäle. Aber meistens nimmt man es natürlich aus den Medien wahr. Aber es ist halt, es macht eben deutlich, wie wichtig es ist, sich auf Dinge vorzubereiten. Das ist tatsächlich eine der Kernherausforderungen, weil es kann uns nur gelingen, diese Abschreckung aufrechtzuerhalten, wenn dem Gegner klar ist, wie schnell wir reagieren können. Und dazu gehört nicht nur die Beobachtung des Gegners, sondern es gehört eben auch dazu, dass wir selber auf diese Dinge vorbereitet sind und das im Zusammenwirken zivil und militärisch. Und das bedeutet eben auch, das war ja ein Aspekt, den ich schon mal angesprochen habe, dass sich auch die Bevölkerung mit der Frage auseinandersetzen muss, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Das ist sicherlich ein Aspekt, den der Operationsplan Deutschland, obwohl er ja geheim ist und hoffentlich dem großen Teil der Bevölkerung gar nicht bekannt ist, aber er ist so ein bisschen zu einem Synonym, einem Katalysator, glaube ich, in Deutschland geworden, überhaupt über Gesamtverteidigung nachzudenken und sich bewusst zu machen, es betrifft eben nicht nur die Bundeswehr, sondern es betrifft vielleicht auch Handwerksbetriebe, es betrifft Landkreise, es betrifft das technische Hilfswerk und es betrifft am Ende eben auch die Zivilbevölkerung, die für sich erkennen muss, dass ein solcher Konflikt natürlich auch Auswirkungen in Deutschland hätte.
Herr Hüttmanns, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, lassen Sie uns doch mal darüber reden, über den Bevölkerungsschutz. Was müssen denn normale Haushalte vorbereitet haben im Krisenfall? Da gibt es ja Leitfäden. Einer ist jetzt, glaube ich, in 2025 nochmal neu überarbeitet worden. Vielleicht, bevor Sie nochmal konkret sagen, was man vorbereitet haben muss, kennen Sie denn außerhalb Ihrer Bubble überhaupt Leute, die das wissen, dass es solche Leitfäden gibt?
Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass es diesen Leitfaden gibt. Ich kenne eigentlich niemanden, den wirklich gelesen hat. Also man hat sich ja so ein bisschen auch drüber lustig gemacht, irgendwie, weil es auch ein bisschen, muss man sagen, clumsy war, ne, wie das sozusagen dann auch verbreitet wurde. Es wurde ja sofort der Vergleich mit Schweden gemacht, wo es eine sehr moderne Form der Kommunikation gibt. Und hier kam es schon ein bisschen so rüber, wie so die guten alten Zeiten sozusagen, Vorrat halten und so weiter. Ich glaube, inhaltlich ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, aber ich kenne wirklich keinen Schwein, der sich das Ding besorgt hat, um es zu lesen. Wahrscheinlich gibt es solche Menschen, aber eigentlich ist das ja auch eine Logik, die hat sich so ein bisschen erledigt, weil man ja eigentlich, das finde ich schon, dass die Menschen auch erwarten, dass ihnen das dann schon auch auf eine Art erbracht wird oder erklärt wird, die sozusagen den Nutzergewohnheiten entspricht, dass man sich heute noch eine Broschüre bestellt und die sozusagen per Post erwartet. Kann man machen. Wird bestimmt auch Leute geben, aber abgesehen von den Freaks sozusagen der Snail-Mail ist das, glaube ich, hat sich ein bisschen erledigt, glaube ich.
Aber was brauche ich im Keller? Oder vielleicht auch oben in der Wohnung?
Also was man im Keller und in der Wohnung braucht, glaube ich, das ist relativ naheliegend. Also das kennen wir auch ein bisschen aus Corona noch, oder? Also ein bisschen Wasser, ein bisschen Vorräte, die man zur Not auch kalt essen kann. Vielleicht auch ein Brot, das nicht sofort schlecht wird. Vielleicht macht es auch Sinn, sich einen Kocher, so einen Gaskocher oder so, um hier hinzustellen. Ich glaube, es ist relativ, da muss man auch kein Nobelpreisgewinner sein, um sich sozusagen vorzustellen, naja, ich müsste mal eine Woche oder sowas alleine klarkommen. Auch, dass man Wasser in der Badewanne oder in großen Eimern irgendwie aufsammeln kann, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das ist sogar, muss man machen. Das, glaube ich, aber auch wäre sozusagen auch noch, ein guter Teil davon kann man auch machen, wenn sich andeutet, dass die Situation schwieriger wird. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das alles über Nacht passiert. Selbst bei der Ukraine haben wir ja wochenlang die Diskussion gehabt, passiert jetzt was oder nicht. Ich glaube, die Awareness ist das Thema. Also wie man sich selber sozusagen auch mental vorbereitet. Irgendwie jetzt muss man, ich finde das, was in der Ukraine passiert, bewundernswert. Ich wünsche mir gar nicht, dass wir in diese Richtung müssen. Aber sozusagen ab und zu mal darüber nachzudenken, was das eben, dass es eben tatsächlich keine Arbeitsteilung gibt. Die einen machen das und die anderen sozusagen machen weiter das normale Leben. Das hat sich auch bei dem, was Sie gerade gesagt haben, gezeigt. Wir kennen ja genug Beispiele, auch bezogen auf die Unternehmen, wenn wir darüber reden. Wenn ich ein Unternehmen habe, sagen wir mal ein mittelgroßes Unternehmen irgendwo in Mitteldeutschland, dann gehe ich jetzt im Moment davon aus, sagen wir vielleicht gerne so ein Speditionsunternehmen, das sozusagen auch sogar mit der Bundeswehr Verträge macht. Dann hat General Bodemann immer zu Recht darauf hingewiesen, dass schon vor dem Verteidigungsfall wahrscheinlich ein guter Teil der Lkw-Fahrer nicht mehr da ist, weil die wahrscheinlich aus Polen oder Rumänien oder sonst woher kommen. Zumindest statistisch zeigt sich das. So, die habe ich nicht mehr. Okay, dann denke ich vielleicht, ja gut, habe ich ja meine eigenen Leute, aber von denen sind viele Reservisten, sind sehr, sehr viele beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei anderen Blaulichtdiensten, sodass die sozusagen in so einer Situation auch gar nicht zur Verfügung stehen. Also wenn ich mir als Unternehmen überlege oder als Mitarbeiter, wer ist denn eigentlich noch, oder? Worauf muss ich mich denn einstellen? Muss ich mich sehr stark auch darauf einstellen, dass ich nicht bloß irgendwie ein bisschen weniger von irgendwas habe, sondern dass einfach sehr viel weniger Leute sehr viel mehr machen müssen zur gleichen Zeit und sich auch noch eben mit den anderen, die auch sozusagen dann eher unmittelbar für Krisen- und Katastrophenschutz zuständig sind, auf den Füßen stehen. Das ist eine Situation, die muss man üben, weil man sozusagen nicht einfach, es ist keine Intelligenzfrage, es ist einfach, wie viel ist, muss man das einfach mal üben und durchspielen, um zu gucken, wie ist denn meine Rolle da, was können wir tun, was können wir vorbereiten. Ich sag nur mal, damit wir nicht mal über Krieg reden, wir reden ja sozusagen auch über die Resilienz vorher. Wenn wir sozusagen mal 50 Kilometer weiter Richtung, was ist das, Süden gucken, da gibt es ja so ein Automobilwerk zum Beispiel, das ist relativ in der Pampa gebaut. Wenn wir jetzt mal uns überlegen, dass so ein Stromausfall, wie Anfang des Jahres in Berlin stattfindet, da stattfinden würde, dann sind die Leute, die da mit der Straßenbahn angereist sind, kommen nicht weg. Die Leute, die mit dem Auto angereist sind, kommen vielleicht noch weg. Es müssen Leute da übernachten. Es weiß einfach keiner, weil auch die Anfang des Jahres dann auch die Internet- und sonstigen Mobilitätsverbindungen ausgefallen sind. Keiner weiß, was passiert. Muss ich jetzt hier bleiben? Kann ich weg? Können die anderen weg? Dann kommt natürlich hinzu, dass die Lieferketten sozusagen unterbrochen sind, dass ich nichts machen kann, wenn ich keinen Strom habe und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass jenseits der Frage, wie arbeitet man mit der Bundeswehr zusammen und was sind denn jetzt eigentlich so für Szenarien, finde ich, fängt das Thema eigentlich sehr viel früher an bei der Frage, wie sich Unternehmen als Organisation, jetzt nicht wegen des sozusagen der Idee des Geldverdienens, sondern einfach, was muss ich mir eigentlich vorbereiten, damit ich da in der Situation vorbereitet bin, wer trifft die Entscheidungen vor Ort eigentlich? Also wer ist denn eigentlich beim Landkreis derjenige, der sowas dann sozusagen macht? Wen bei der Polizei kann ich vielleicht vorher anrufen? Klar, natürlich auch bei der Bundeswehr, bei den Kräften, die dann noch da sind, muss man ja auch sagen. Also es ist sehr komplex und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der geht so über unmittelbare Vorratshaltung wahrscheinlich ein bisschen hinaus und ist auch was man nicht alleine machen kann. Das passt in dieses Konzept der Gesamtverteidigung. Man muss irgendwie sich schon mal mit der Frage beschäftigen, was wäre denn wenn und was kann man machen? Und das ist nicht immer, ist ja nicht schwarz oder weiß. Also die berühmten Drohnen, die heute andauernd über allen möglichen Werksgeländen fliegen und so, die sind im Moment auf Spionage ausgerichtet und auf Gucken. Muss ja nicht so bleiben. Kann auch sein, dass der ein oder andere, und das muss ja nicht mal ein staatlicher Akteur sein, kann auch einfach ein Blödmann sein, der da irgendwelche Sprengsätze dran bindet und sonst was. Also sozusagen, da sind wir, glaube ich, angenehm naiv sozusagen, weil wir das 80 Jahre lang uns einfach nicht damit beschäftigen mussten. Ich finde, man muss jetzt auch nicht übertreiben, aber sozusagen sich grundsätzlich mal mit dieser Frage, wie bereite ich mich vor, Preparedness sozusagen beschäftigen, das macht schon Sinn.
Herr Häusermann, wir haben ja alle auf YouTube oder auch im Fernsehen Aufnahmen aus den 1950er Jahren gesehen, wo Schulkinder unter ihre Schulpulte kriechen, weil sie geschult werden, was mache ich, wenn eine Atombombe einschlägt. Und Das wird ja, wurde ja immer eher so kurios und belustigend, weil man natürlich weiß, das hätte niemanden irgendwie beschützt. Aber brauchen wir sowas in den Schulen wieder? Also jetzt vielleicht keine nutzlosen Geschichten, aber zumindest eine Awareness, eine Vermittlung, was mache ich eigentlich als ersten Ort des Lebens, wo man damit konfrontiert wird?
Also was ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Frage, was bedeutet eigentlich eine Bedrohung durch einen Krieg für uns? Wie könnte ein solcher Krieg überhaupt aussehen? Wie ist Deutschland betroffen? Und das natürlich, ich sag mal, alters- und ebenengerecht. Im Grunde genommen wissen wir ja eigentlich, wie dieser Krieg aussehen würde. Wir müssen nämlich nur in die Ukraine gucken. Dort sehen wir, wie leider ein moderner Krieg aussieht, der selbstverständlich eben leider nicht nur auf die militärischen Fähigkeiten abzielt, sondern ganz bewusst auch Zivilisten und ihre entsprechend verwundbaren Punkte ins Visier nimmt. Es wäre aus meiner Sicht völlig abwegig zu denken, dass wenn wir in einen echten Konflikt mit Russland, wenn die Abschreckung scheitern sollte, dass das bei uns anders wäre. Insofern ist das Thema Zivilschutz, für das ich ja überhaupt nicht verantwortlich bin, aber was ich natürlich mit Interesse ebenfalls mitverfolge, natürlich auch ein entscheidendes. Und es gibt dort auch eine Diskussion in Federführung des Innenministeriums mit den Ländern, zum Beispiel zum Thema Schutzbauten. Braucht man sowas eigentlich wieder? Da sind wir aus meiner Sicht noch ganz am Anfang. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man darüber spricht. Denn um dieses Thema vorhin nochmal aufzugreifen mit der Vorratshaltung im Keller, ich glaube, wir haben in Deutschland eine große Herausforderung. Wir sind ein wirklich gut organisiertes Land. Ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, was Stromausfälle anbelangt. Und da ist Deutschland mit eines der Länder, wo im Grunde genommen Stromausfälle quasi nicht stattfinden. Und deswegen wirken sich solche Dinge wie in Berlin eben auch so dramatisch aus. Weil anders als in anderen Ländern, wo viele ein Notstromaggregat haben oder zumindest mal Batterien und die Möglichkeit, von mir aus auch einen Kamin anzumachen, weil sie wissen, sowas kann jederzeit passieren, ist das in Deutschland nicht der Fall. Und wir haben ja an mehreren Beispielen gesehen, im Ahrtal, da war ich selber mit meinen Soldaten damals dabei. Ich will nur ein Beispiel nennen, innerhalb von gerade mal 24 Stunden waren alle Tankstellen leer. Weil es plötzlich einen massiv gestiegenen Bedarf an Benzin gab, durch die ganzen Hilfskräfte, die da reinkamen und durch die zivilen Hilfeleistenden, Bauern mit ihren Treckern. Und die Tankstellen haben einen bestimmten Rhythmus, in dem sie aufgefüllt werden und waren innerhalb kürzer Zeit leer. Und dann zu organisieren, dass die aus einer Raffinerie neu betankt werden, das ist auf einmal, weil diese Tankfahrzeuge sind auch alle durchgetaktet und haben ihre Routen. Da muss man das Gesamtsystem ändern, so ein bisschen wie bei der Bahn. Ja, wenn ein Zug eine Verspätung hat, wirkt sich das auf das Gesamtsystem aus. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns, dieses sehr perfekte, auf Effizienz getrimmte System Deutschland resilient für Krisen und Konflikte zu machen. Also tatsächlich ist es ja so, dass es gar nicht so viel braucht, um unser Land zum Stocken zu bringen. Der Stromausfall in Berlin hat es aus meiner Sicht gut gezeigt. Wir haben es am Ende natürlich bewältigt. In der Krise selber finden sich oftmals Lösungen. Aber der Schlüssel liegt tatsächlich in der gedanklichen Auseinandersetzung damit. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich glaube auch in der Schule. Ich habe selber zwei Kinder, 16 und 14. Und das wird mit denen in der Schule nicht thematisiert. Ich bespreche das mit denen, natürlich ohne da große Angst aufzubauen. Aber ich glaube, das würde helfen, sich einfach damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich in der Ukraine, was würde eigentlich in Deutschland passieren und kann man sich darauf eigentlich irgendwie vorbereiten.
Herr Oltmanns, ich würde gerne nochmal, weil Sie das mir so schön vorgelegt haben mit dem Zivilschutzplan, der dann beim Innenministerium auch vorbereitet wird. Im Moment ist ja im Haushalt für Zivilschutz, glaube ich, 0,1 ein paar zerquetschte vorgesehen. Das kann ja dann eigentlich nicht so bleiben, oder?
Nee, kann es definitiv nicht. Sie können das offiziell auch als Vertreter und auch inoffiziell gar nicht kommentieren. Aber ich kann sagen, ich glaube, da ist alle wissen, glaube ich, dass da wahnsinnig viel zu tun ist, oder? Denn das geht ja nicht nur um Schutzräume, da kann man lange drüber streiten, ob man die überhaupt braucht. Da gibt es ja auch Experten, die sagen, brauche ich nicht. Aber viele der anderen Sachen, und da gehört zum Beispiel das Üben dazu. Ich wollte noch einen kurzen Einwurf machen zum Ahrtal, was mich überrascht hat, was alle überrascht hat, ist, ein großer Teil des Problems waren die vielen hilfsbereiten Menschen. Also alle haben gedacht, ja, wo kommt denn jetzt die Feuerwehr her oder so? Am Ende waren die Straßen voll mit Menschen, die da hingefahren sind, weil sie Hilfe leisten wollten, was ja an sich super ist. Bloß, wenn du es nicht vorher auf dem Schirm hast, landest du halt genau da, dass da alle denken, ja Mist, jetzt kommt hier keiner mehr durch, weil alle Hilfe leisten wollen, kann keiner Hilfe leisten. Also deswegen glaube ich, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Akteure, die, glaube ich, alle relativ gut beübt sind, aber denen zum Beispiel auch, sei jetzt mal sowas gut tun würde, wie das, was wir vorhin besprochen haben, so eine elektronische Plattform, wo man zum Beispiel dienstübergreifend einfach austauscht, was man hat und wo man es hinkriegt. Dass man gucken kann, wo kann man denn zur Not tatsächlich, bei so einer großen Katastrophe im Ahrtal hat sich ja gezeigt, dass eigentlich unsere Dimensionen, in denen wir denken, manchmal auch einfach zu klein sind. Also oder hier in Berlin 2200 Gewerbebetriebe und größere Unternehmen, das ist schon eine Masse, oder? Das ist ja schon mehr als eine normale Kleinstadt irgendwie hat. Das heißt, wir müssen andere Dimensionen denken und man muss sozusagen auch andere Vernetzungen denken. Man braucht Systeme, die das Ganze schaffen. Wir müssen vermutlich, zumindest nach den Berichten, die ich gelesen habe, auch drüber nachdenken, wie man das alles ein bisschen verschlankt und sozusagen nicht erstmal 3 Tage braucht, um wirklich definitiv zu wissen, bin ich es jetzt eigentlich oder macht es der andere? All das menschlich und auch nachvollziehbar, aber sozusagen, das muss passieren. Deswegen glaube ich, es gibt ja Schätzungen von Kameraden von Ihnen, die im Grunde sagen, das, was wir an Aufwand jetzt für den Operationsplan Deutschland militärisch berechnen, ist ungefähr 1/3 von dem, was wir insgesamt brauchen. Also 2/3 kommen noch für den ganzen zivil-militärischen, zivil-privatwirtschaftlichen Zusammenhalt oder Zusammenarbeit. Das ist eine Riesenbaustelle. Also insofern, die einfache Antwort ist, ja, reicht nicht aus, da muss eine ganze Menge mehr kommen.
Zumindest sind die ersten Schritte gemacht, das würde ich als Fazit ziehen. Wie vorbereitet ist Deutschland für den Krisenfall? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Thorsten Oltmanns und Oberst Kai Ingmar Häusermann. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank an Sie.
Danke an Sie.